Dr. Gerald Netzl arbeitet bei Wien Xtra, ist aber auch Vorsitzender beim Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen und er gilt als der Bezirkshistoriker in Liesing, schreibt für die Beilagen von Kurier und Kronenzeitung Hotspot Liesing schon seit vielen Jahren und er ist auch ein überzeugter Rapid-Fan. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Netzl, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Sehr gerne, ich danke für die Einladung.
Sie sind ja ein ganz überzeugter Antifaschist. Wie ist es eigentlich gekommen, dass Sie sich so dafür einsetzen, für dieses Thema?
Ich bin mit 15 Jahren der Sozialistischen Jugend beigetreten und einer der Schwerpunkte der Arbeit der Sozialistischen Jugend war damals und ist es auch heute noch, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, sich vor allem mit dem Nationalsozialismus, mit dem Austrofaschismus, mit den Auswirkungen, die diese beiden Regierungssysteme hatten, sich zu beschäftigen und die aktuellen, den täglichen oder den zeitgenössischen Rechtsextremismus zu bekämpfen. Und mich hat die Zeitgeschichte damals schon als junger Mensch, als Gymnasiast sehr interessiert und ich bin bei diesem Thema hängen geblieben und beschäftige mich eben ja schon bald 35, bald 40 Jahre damit.
Und Sie sind ein überzeugter Volksbildner und machen das auf verschiedensten Wegen, dass Sie den Menschen eben die Probleme des Faschismus nahebringen. Können Sie da kurz mal skizzieren, was Sie da in Ihrem langen Arbeitsleben da schon gemacht haben, um den Faschismus zu bekämpfen?
Die Menschen sind ja lernfähig und bildungsfähig, sage ich als Optimist. Geht nur darum, die Dinge so aufzubereiten, dass sie auch angenommen werden können. Für mich, wie gesagt, waren die Weimarer Republik, die Erste Republik Österreich, die Jahre 33 bis 45, Holocaust und so weiter, Zweiter Weltkrieg, Überfall auf die Sowjetunion mit dem Vernichtungskrieg dort, hat mich sehr interessiert. Aber das sind weltgeschichtliche Ereignisse gewesen. Und irgendwann habe ich verstanden oder habe ich mir gedacht, das musst du doch runterbrechen können auf Liesing, auf deine Nähe, auf deine Wohnumgebung. Wie war das da? Und habe dann, ja, das ist ungefähr 15, 20 Jahre her, begonnen halt lokal zu recherchieren. Und glücklicherweise gibt es da Archive und gibt es Quellen. Und es hat damit begonnen mit einer, ich habe drei Töchter. Und es hat begonnen mit einer Recherche in der Volksschule Atzgersdorf, wo ich die Frau Direktor gefragt habe damals, ich war im Elternverein, haben Sie eigentlich noch Klassenbücher aus der Nazizeit? Hat sie gesagt, naja, werde ich den Schulwart bitten, im Keller zu schauen, ob er was findet. Sicher bin ich mir nicht. Und tatsächlich wurden dann Klassenbücher gefunden für 37, 38, 38, 39. Das waren die besonders interessanten Jahre. Und ich habe mir die durchgeschaut und rausnotiert, Kinder mosaischen, also jüdischen Glaubens. Ich glaube, es waren 12 oder 14 Namen, auf die ich gestoßen bin. Wenige Jahre, ein, zwei Jahre vorher, hat das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands eine CD-ROM rausgebracht mit der Datenbank namentliche Erfassung der österreichischen Holocaust-Opfer. Ein paar Jahre später wurde das dann auch online gestellt auf eine eigene Website. Aber 2002, 2003 gab es nur die CD-ROM und die war dann, mit der habe ich gearbeitet und habe die Namen nach und nach reingegeben. Negativ, negativ, negativ. Denke mir, jetzt hast du sinnlose Zeit investiert. Und beim letzten Namen, und es wühlt mich noch immer auf, wenn ich davon erzähle, ja. Beim letzten Namen kommt ein Treffer, ein Mädchen, die Hedi Blum, die am 23. August 1931 auf die Welt gekommen ist und die am 20. oder 21. August 1942, also unmittelbar vor ihrem 11. Geburtstag, gemeinsam mit ihrer Mutter und vielen anderen aus Wien in Mali Trostinetz bei Minsk, heute in Minsk, ermordet wurde. Warum wühlt mich das so auf? Weil ich drei Töchter habe und meine mittlere Tochter, die Antonia, am 23. August Geburtstag hat. Und ich habe mir gedacht, bist du wahnsinnig? Mhm. Das, also viel mehr Parallele und Ähnlichkeit ist eigentlich kaum möglich. Und ja, ich sehe das und lese das und es prackt mich zusammen. Und der nächste Schritt war, dass ich die Frau Direktor Geldner, hieß sie, bin noch immer mit ihr in Kontakt, sie ist seit mehreren Jahren in Pension. Aber ich rufe damals die Frau Direktor an und sage das. Und sie auch eine sehr emotionale Person, sehr, sehr warmer Mensch und war genauso getroffen wie ich. Und sage zur Frau Direktor, ich würde mir wünschen, dass wir eine Gedenktafel machen für dieses Mädchen in der Schule. Und sie war sehr, sehr offen, sehr zugänglich. Und es war dann tatsächlich im Jahr, im Juni 2002 die erste von drei Gedenktafeln. Ich habe drei Töchter, ich habe drei Gedenktafeln im Bezirk initiiert, für die ich, über die ich sehr stolz bin. Und ja, mit der damaligen Präsidentin des Stadtschulrates, heute Bildungsdirektion, Susanne Brandsteidl, war auch da, haben wir diese Gedenktafel enthüllt. Das Schöne ist, ich habe dann festgestellt, sie hatte einen Bruder, die Hedi Blum, einen älteren Bruder. Und wir haben herausgefunden, der lebt noch in Israel, weil dem ist im 38er Jahr die Flucht gelungen mit einem dieser Kindertransporte nach Frankreich, hat dann in Frankreich und in der Schweiz den Zweiten Weltkrieg und die Shoah überlebt. Der Vater von den beiden wurde im November 38 im Zuge des Novemberpogroms verhaftet, kam wie viele andere österreichische Juden nach Dachau, war mehrere Monate in Dachau, wurde von dort entlassen mit der Auflage, binnen 48 Stunden das Deutsche Reich zu verlassen, und dem gelang es, nach Palästina zu kommen. Der hat dort den Krieg überlebt, und nach dem Krieg ist dann der Sohn, der Bruder von der Hedi, nach Palästina, nach Israel. Und den konnte ich dann ausfindig machen mit Hilfe des Nationalfonds der Republik Österreich. Der kam dann nach Wien, kam nach Atzgersdorf, kam in die Schule, hat vor den Lehrerinnen hat er erzählt von der Kindheit. Wahnsinnig schön, und wir sind jahrelang im Kontakt, im brieflichen Kontakt geblieben. Und bin ich heute noch mit seiner Familie. Ja, und ich denke mir, erst vor, also 2021, wurde im Karree Atzgersdorf ein Hedi-Blum-Weg benannt, wo ich keine Aktien dran habe, sondern wo der Bezirksvorsteher Gerald Bischof von sich aus die Idee hatte, auch aufgrund der räumlichen Nähe, Atzgersdorf-Kirchenplatz, Karree Atzgersdorf, von den mehreren Straßenbenennungen, die dort vorzunehmen waren, doch eine nach Hedi Blum zu benennen. Großartige Sache. Und das ist mir ganz wichtig, Spuren zu hinterlassen.
Das muss ein wunderbares Gefühl sein. Und jetzt verstehe ich Ihr Engagement auch noch viel besser. Es geht Ihnen wirklich auch darum, ein bisschen wieder Gerechtigkeit, soweit das doch möglich ist, für diese Opfer zu finden, dass Sie jetzt wenigstens aufmerksam machen auf Sie und Sie nochmal in Erinnerung rufen.
Ganz genau. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch das Projekt Steine der Erinnerung in Liesing zu erwähnen. Es gibt in Wien 2022 einen einzigen Bezirk, in dem noch kein Stolperstein oder Stein der Erinnerung verlegt ist. Das ist Simmering. aber auch Liesing oder Liesing gehörte zu jenen Bezirken, wo es sehr lange gedauert hat, bis die ersten Steine der Erinnerung verlegt wurden. Und da nehme ich ein bisschen Verantwortung, auch auf mich, persönliche Verantwortung, wobei es gibt ja nicht nur den Gerald Netzel im 23. Bezirk, der sich historisch engagiert und interessiert, gäbe es ja auch andere Menschen, die das schon hätten tun können. Aber es hat halt lange gedauert und ich würde einmal sagen, seit 2005 oder 2006 ist es in meinem Kopf herumgegeistert, dass es doch endlich auch in Liesing Zeit wäre, da was zu machen, aber immer wieder weggeschoben, immer wieder vor mich hingeschoben, da kommt was anderes, was Wichtigeres, du hast dieses zu tun, du hast jenes zu tun, bis ich dann von einer sehr lästigen Frau, Eva Schmidt, ihr Name, kontaktiert, buseriert, drangsaliert wurde. Wir kannten uns nicht persönlich, aber sie war auch oder ist historisch interessiert und die gute Eva Schmidt hat dann mir so viel Druck gemacht, dass ich mir gedacht habe, okay, also jetzt ist tatsächlich der Punkt erreicht, jetzt musst du einmal was tun. Und das war dann so, dass im Oktober 2013 die ersten Steine der Erinnerung für Opfer des Holocaust und für Opfer des Nationalsozialismus im 23. Bezirk verlegt wurden. Ich habe mich darum gekümmert, ich habe mich für meine Organisation, für den Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschistinnen darum gekümmert, von der Finanzierung über die Verlegung, alles, ja, mache ich. Hedi Blum und ihre Mutter Sidonie in der Breitenfurter Straße liegt der Stein, war einer der beiden, einer von den ersten, und ein weiterer erinnere ich mich in der Karl-Berger-Gasse für Therese Klostermann, eine Arbeiterin in einer Schuhfabrik in Atzgersdorf, die aus der Sozialdemokratie kommend dann im kommunistischen Widerstand aktiv war. Und das war der Beginn von etwas sehr, sehr Großem. Es war auch Bezirksvorsteher Gerald Bischof war damals schon mit von der Partie. Es hat sich eine Gruppe rund um Eva Schmidt, Robert Bartoczka, um Namen zu nennen, Waltraud Kovacic, Alexandra Hopp hat sich gegründet, die gesagt haben, also wir wollen das jetzt größer und breiter machen. Habe ich gesagt, bin ich ganz, ganz dankbar, weil ich tanze mit meinem Hintern auf so vielen Kirtagen und ich unterstütze, wo ich kann mit dem, was ich schon recherchiert habe und wo ich Quellen und Zugänge und Kontakte habe. Ich unterstütze so gut ich kann, aber nimmer mehr im Operativen. Und heute, 2022, gehört Liesing zu jenen Bezirken, die annähernd flächendeckend, so traurig es klingt, aber gleichzeitig ist es dann doch wiederum erfreulich, wenn an Nachbarinnen, an Nachbarn, an Menschen, die nichts verbrochen hatten und nur weil sie der aus Sicht der Nationalsozialisten falschen Religion zugehört hatten, von einer jüdischen Rasse zu sprechen, ist ja unwissenschaftlich und blöd und dumm, das wissen wir. Also Menschen, die nichts verbrochen haben, wurden vertrieben, ermordet, beraubt und alles. Und heute gibt es, ich glaube, 60, 70 Steine der Erinnerung im 23. Bezirk. Auch interessant, eben das Konzept nicht nur für jüdische Opfer, sondern auch für, wir haben das dann diskutiert und ich bin da sehr froh, dass da eine Aufgeschlossenheit da war, Opfer der NS-Euthanasie. Wir hatten ja im Pflegeheim Liesing, also das ehemalige Liesinger Schloss in der Breitenfurter Straße, Ecke Heckelstraße, das war ein Pflegeheim und nicht wenige junge Menschen, also Kinder, sind von dort nach Hartheim gebracht worden und in Hartheim vergast worden. Es gibt im Liesinger Schlosspark seit 2 Jahren, glaube ich, eine Tafel mit sehr vielen Namen drauf von Liesingerinnen und Liesingern, die körperliche oder geistige Defizite hatten und für dieses unter Anführungszeichen Verbrechen von den Nazis umgebracht wurden. Und dann natürlich auch für die wenigen politischen Opfer, die in den Konzentrationslagern umgebracht wurden, gibt es auch Steine der Erinnerung und sogar für die Träger des sogenannten grünen Winkels, die von den Nazis als Berufsverbrecher bezeichnet wurden, gibt es zwei oder drei, die, es ist ja auch perfide, ja, da wurden Menschen ins Konzentrationslager gesperrt, die vorher Verbrecher waren und da gab es ein Mindestmaß, ich glaube es waren 10 Monate oder 12 Monate Haft, wenn man einmal abgesessen hatte. Solche Leute, die eigentlich für die Straftat schon bestraft wurden und das abgesessen hatten, die wurden dann 39 wieder einkassiert, ohne irgendeine juristische Grundlage, kamen in die Konzentrationslager und ja, nicht wenige von denen wurden auch ermordet.
Wie erleben Sie das jetzt in der heutigen Zeit, wo Sie jetzt sich so engagieren gegen den Faschismus? Und trotzdem sehen müssen, dass so viele jetzt demonstrieren gehen im Zuge der Anti-Impf-Kampagne, wo so viele wieder Rechtsradikale herumlaufen und man irgendwie auch das Gefühl hat, dass so 30% der Österreicher leicht von diesem Virus auch infiziert sind und das eigentlich nicht leicht zu lösen ist. Oder sehen Sie das anders?
Leicht zu lösen ist es auf keinen Fall. Die beste Politik gegen Rechtsextremismus ist meiner Meinung nach eine aktive Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Arbeit schafft, die Menschen Perspektiven gibt, die ja, Menschen zufrieden macht. Jetzt haben wir seit bald 2 Jahren die Corona-Pandemie, die eine extreme Unsicherheit unter uns alle, auch unter mich, bringt. Im Zusammenhang mit dem Rechtsextremismus und dem fatalen Engagement einer unserer Parlamentsparteien im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise finde ich es wichtig, aufzuzeigen, was in der Geschichte falsch lief. Ja? Wenn man sagt, Hitler hat die Autobahnen bauen lassen, oder wenn man sagt, Hitler hat ja die Jugendfürsorge eingeführt und da wurde Mutterkreuz und Kinderbeihilfe und Heiratsgeld und so weiter. Schon, aber nur für diejenigen, die aus ihrer Sicht rassisch hochwertig waren. Ich habe sehr viel gelesen in meinem Leben, zeitgeschichtliches, und irgendwo bin ich drüber gestolpert, dass die Nationalsozialisten kurz nachdem sie in Österreich und in Wien im März 1938 einmarschiert sind, eine Analyse gemacht haben, wo sie festgestellt haben, dass, will jetzt nicht lügen, aber ich meine mich zu erinnern, 1/3 der Wiener Bevölkerung rassisch, erbpolitisch minderwertig ist und wenn schon nicht aktiv umzubringen, aber dann doch sozusagen wegzuzüchten wäre mit ihren Methoden. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, ja. Und das kann, also dieses Gedankengut ist ja bei manchen von diesen Irren noch immer im Kopf drinnen, dass sie sagen, in Wien jedes zweite Volksschulkind oder Pflichtschulkind hat nicht deutsche Muttersprache. Das ist doch viel weniger wert, als ein Kind blond, blauäugig, Mama, Papa, Wienerinnen oder Österreicherinnen klassischer Herkunft. Und diese Kinder, die brauchen mehr Förderung und die kosten uns alle viel mehr Geld. Würden wir sie nicht reinlassen oder würden wir da irgendwelche bevölkerungspolitischen Maßnahmen treffen, dann wäre ja das für die Gesellschaft umso wichtiger. Wahnsinn, Irrsinn, damit kann man nicht kommen, weil wir sehen, wohin das schon mal geführt hat. Das darf nicht mehr wieder passieren. Und für ein zweiter Punkt, abgesehen von einer wirklich einer Wirtschaftspolitik, einer Sozialpolitik, einer Bildungspolitik, die wichtig ist, ist den Menschen, die bei uns sind, Perspektiven zu geben und sie teilhaben zu lassen. Ich war mein ganzes Leben lang immer und bin es noch immer und verstehe mich so als Interessensvertreter. Klassensprecher im Gymnasium, im Schulgemeinschaftsausschuss drinnen gewesen. Dann war ich von 2000 bis 2015 Betriebsratsvorsitzender bei Wien Extra, wo ich arbeite. Ich war, wie meine Älteste im Jahr 2000 in die Volksschule Arzgersdorf gegangen ist, eingetreten ist, bin ich Klassenelternvertreter geworden, habe mich dann auch im Elternverein engagiert als Schriftführer und habe das 11 Jahre lang gemacht, solange meine 3 Töchter in dieser Schule waren. Immer mit dem Ziel, Teilhabe zu erwirken. Auch dann später im Gymnasium Anton Baumgartner Straße, ein bisschen schwieriger dort in der Schule, weil ich festgestellt habe, dass Elternvertretung, zumindest für mich habe ich das festgestellt, im Gymnasium schwieriger ist als in der Volksschule, weil die Erwartungshaltungen andere sind. Aber sich zu engagieren, nicht fürs eigene Kind, nicht für die eigenen Kinder, das finde ich ganz, ganz falsch, sondern für die Gesamtheit der Kinder und auch für die anderen Eltern sowieso, für jene Eltern, die nicht in der Lage sind, ihre Probleme, ihre Wünsche, ihre Forderungen zu formulieren und das zu transportieren. Kommunikation ist da fast das Wichtigste, Glaubwürdigkeit, respektvoller Umgang miteinander, aber Kommunikation ermöglichen. Also wir haben 2-mal im Jahr so Klassenausflüge gemacht, Eltern und Kinder, Berchtoldsdorfer Heide, Maurerwald, weiß ich nicht, spazieren gegangen, dann zum Heurigen, man quatscht miteinander und stellt fest, bei der Lehrerin sollte man vielleicht das ansprechen, aber ich traue mich nicht, könntest nicht du. Und wenn man sammelt und feststellt, da gibt es repräsentativ Wünsche, Bedürfnisse, dann muss man das angehen. Ich glaube, dass es in Österreich Möglichkeiten, gesetzliche Möglichkeiten der Mitbestimmung gibt, in der Schule, in den Betrieben, die aber viel zu wenig genützt werden das wäre so wichtig, um Demokratie zu lernen und damit zusammenhängend. Die Schule und die Betriebe sind 2 Orte oder Foren, wo auch Menschen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft genauso mitbestimmen dürfen, aktives und passives Wahlrecht haben wie Österreicherinnen und Österreicher. Und da könnte man diesen Menschen, denen wir leider das Wahlrecht noch vorenthalten, die Möglichkeit geben, positive Erfahrungen zu machen und sich fürs Gemeinwesen zu engagieren.
Also man sieht schon, es ist ein Mensch, der sich für Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit sehr stark einsetzt. Sie sind ja auch der Bezirkshistoriker in Leasing, nicht zuletzt durch Ihre Artikel, die Sie für Hotspot Leasing auch immer in der Kronenzeitung und Kurier schreiben. Und was sind so jetzt abseits vom Antifaschismus noch die wesentlichen Themen, die Sie so besonders schätzen?
Für diese Frage bin ich Ihnen sehr dankbar. Warum? Weil ich nicht mit dem Holzhammer mich engagieren will oder kommunizieren will, weil ich draufgekommen bin, dass es ja viele andere Themen gibt, die die Menschen viel mehr interessieren als der 12. Februar 1934, als in Österreich in Wien gekämpft wurde, als der 9. November 1938, als die Nazis die Synagogen angezündet haben, etc. etc. Es gibt die 2-mal im Jahr erscheinende Beilage Hotspot Leasing in Kronenzeitung und Kurier, die im 23. Bezirk erscheinen, im Frühjahr und im Herbst. Und ich habe da mit der Redaktion Kontakt aufgenommen und gesagt, ich bin der Gerald Netzel, interessiere mich für die Bezirksgeschichte, habe da schon mehrere Broschüren geschrieben und darf ich auch einen Artikel mal dabei steuern. Und das durfte ich und in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich nachgesehen und es sind tatsächlich schon 20 Beiträge in den letzten wahrscheinlich 11 oder 12 Jahren erschienen. Auch, und das ist mir besonders wichtig, auch mit populärwissenschaftlichen Themen oder mit lebensnahen Themen wie etwa Weinbau in Liesing, Bier in Liesing, wo ich über die Brauereien dies gegeben hat und jetzt wieder gibt, geschrieben habe. Lebensnahe, ja, ein bisschen zynisch, über Friedhöfe im 23. Bezirk, über Linienämter. Ich finde es ja so spannend und das möchte ich auch loswerden in diesem Gespräch. Liesing ist ja erst die 8 Dörfer, die heute den 23. Bezirk bilden, sind ja erst im Oktober 1938 zu Wien gekommen. Die Nazis haben Groß-Wien geschafft. Und 1945 haben die Sowjets und die anderen Alliierten gesagt, also alles, was die Nazis gemacht haben, muss rückgängig gemacht werden, weil geht nicht und falsch. Und hat sich aber dann in den Diskussionen herausgestellt, dass es doch auch Argumente gibt, jedenfalls für jene Gemeinden, die am Wien vor 1938 da angegrenzt haben, dass man bei Wien bleibt. Und lange Rede, kurzer Sinn, Liesing ist mit einem Gesetz, das 1954 in Kraft getreten ist, dann endgültig bei Wien geblieben und ist somit der jüngste Bezirk. Der jüngste von den drei. Wir sind nicht nur der mit der höchsten Nummer, 23, sondern Liesing ist auch der jüngste Bezirk und ist noch nicht einmal ein Menschenalter bei Wien dabei. Finde ich sehr spannend. Einerseits, jetzt werde ich ein bisschen persönlich oder biografisch. Meine Eltern, meine Mama ist in Inzersdorf auf die Welt gekommen und groß geworden, mein Papa in Atzgersdorf, sind also auch echte Wienerinnen und Wiener, auf das ich aber nicht stolz bin, weil das ist ja kein Kriterium, auf das man stolz sein kann. Aber deren Eltern wieder, also die Großeltern, kamen aus Niederösterreich bzw. Oberösterreich. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass Liesing und das ist eine Parallele zur Stadt Wien, Liesing zieht Menschen an und Migration findet statt. Du kannst Migration ablehnen, du kannst sagen, das will ich nicht, da kommen lauter Fremde. Aber in Wirklichkeit waren deine eigenen Eltern oder Großeltern selbst Fremde, als sie hierher gekommen sind und hier geblieben sind. Und meine Frau, habe ich 1989 in Deutschland kennengelernt. Wir haben 3 Töchter und streng genommen oder nach der Definition sind unsere Töchter auch Migrant, also meine Frau sowieso, nee. Klar, aber unsere Töchter sind als erste Generation mit einem migrantischen Elternteil, sind die auch Migrantinnen. Und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, dass ich mir gedacht habe, diese Stadt lebt von der Migration und auch der Bezirk lebt von der Migration. Gibt natürlich Probleme, gerade jetzt, ich habe mir das angeschaut in Vorbereitung aufs Gespräch, 1934, glaube ich, war es in der Volkszählung, hatten wir in den 4 Dörfern, in den 8 Dörfern, die den Bezirk bilden, 40.000 Einwohnerinnen und 2022 sind es 110.000 und es kommen noch ein paar Tausend dazu, weil ja noch immer fleißig gebaut wird. Da denkt man sich dann natürlich schon, als einer, der hier groß geworden ist, also viel Grün wird es bald nimmer mehr geben, außer dem, was Maurerwald, Wienerwald etc., also die definierten Schutzgebiete. Da wäre meine Hoffnung schon, da jetzt einmal einen kleinen Baustopp einzulegen und lieber in die Sanierung und weiß ich nicht, ins qualitativ hochwertige zu gehen, als noch große Siedlungen zu bauen.
Ja, Das spürt man auch ein bisschen ein grünes Herz in Ihnen neben dem roten, nicht?
Ja, das ist ein grünes Herz und dieses grüne Herz ist auch grün-weiß. Also muss ich auch noch anbringen, um so das Porträt ein wenig zu vertiefen. Also es gibt in meinem Leben noch eine zweite Konstante und das ist Rapid Wien. Also bin als Kind, als Volksschüler Rapidler geworden. Mein Papa ist ein alter Wacker-Anhänger und halt jetzt noch Admira Wacker, hat es auch nicht leicht, der Papa. Ich verrate Ihnen was, und zwar, also ich habe absolut keine Erklärung, warum ich Rapid-Anhänger bin, und mit Astrologie habe ich es schon gar nicht am Hut, mit irgendwie solchen Dingen. Ich weiß aber, also natürlich meinen eigenen Geburtstag, den muss ich ja wissen, der 7. Juni 1968, es war ein Freitag. Und am 8. Juni 1968 ist Rapid Meister geworden. Gut, ist die Rapid in den 50er, 60er Jahren öfter, aber es war das letzte Mal, dass Rapid Meister geworden ist für 14 Jahre. Erst dann wieder im Mai 1982, da war ich dann als junger Bursch im damaligen Weststadion und habe Höhen und Tiefen erlebt, und der Fußballplatz, das Stadion ist für mich so ein Platz, ein alternativer Platz für Psychohygiene, wo ich ein bisschen politisch unkorrekt sein darf, den Schiedsrichter mal schimpfen oder vielleicht das eine oder andere, was nicht ganz jugendfrei ist, hineinzurufen, was man in der Familie, am Arbeitsplatz oder im ehrenamtlichen, politischen oder sonstigen Engagement tunlichst vermeiden sollte.
In der Familie hat es keine Probleme gegeben bei Ihnen, weil Ihr Vater Wacker-Fan war und das Ihr Rapid?
Nein, überhaupt nicht. Also das Schöne ist, dass wir mehrfach auch in der Südstadt gemeinsam waren, und das ist sowieso ein verseuchter Boden für die Rapid. Da ist es oft so, dass, obwohl die Favoritenrolle klar zugeteilt war zu Rapid, dass es dann der Papa war, der erfreut heimgegangen ist. Aber Fußball habe ich auch aktiv gespielt, und das ist auch wieder so ein Bezugspunkt zur Bezirksgeschichte. Noch als Volksschüler und als früher Gymnasiast beim FC Atzgersdorf in der Steinergasse war der Verein beheimatet. Und dann so als Jugendlicher, ich glaube so mit 16, 17, 18, beim ASK Leasing, jetzt LA Riverside, oder heißt er schon wieder anders, in der Siebenhirtenstraße. Habe ich, aber es war keine große fußballerische Karriere, die sich da abgezeichnet hat. Aber Sport war mir immer wichtig, und jetzt fahre ich gern mit dem Fahrrad. Ich fahre sehr viel. Mein Büro habe ich in der Stadt gegenüber vom Rathaus. Fahre in der warmen Jahreszeit mit dem Fahrrad zur Arbeit und fahre sonst auch sehr gerne. Nicht nur im 23. Bezirk, also eine meiner Lieblingsstrecken ist der Liesingtal oder Liesingbach-Radweg bis Kraftwerk Freudenau und dann die Donauinsel rauf, oder sonstige Ausflüge halt mit dem Rad. Das hält fit und bringt auch den Geist ein bisschen wieder auf Touren, also bringt den Körper auf Touren und geistig eine Ablenkung, und sehr schön.
Ja, das sieht man auch an, nicht in einem gesunden Körper, ist auch ein gesunder Geist.
Einigermaßen. Also es gibt 30-Jährige, die eine größere Wampe
das glaube ich. Ja, jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein paar Fragen aus unserem Fragebogen. Gibt es eine Lieblingsmusik, die Sie haben?
Gibt es tatsächlich, das ist eher was Ungewöhnliches und Unbekanntes, Arbeiterlieder. Also die internationale, die kann man schon mal gehört haben, und dann die Hymne der österreichischen Sozialdemokratie ist das Lied der Arbeit. Ich habe das Glück gehabt, 1986 das erste Mal in die DDR fahren zu können, und war dann bis 1989 10, 12 Mal war ich dort und habe mir relativ viele Schallplatten gekauft mit Arbeiterliedern. Es gibt gab einen sehr berühmten Sänger, Ernst Busch, der Barrikadentauber, nach Richard Tauber wurde der genannt, der viele von der Lieder von Hanns Eisler, Bert Brecht etc. Vertont hat. Und das sind die Lieder, die ich im Kopf habe. Alternativ dazu aber auch Wiener Lieder, heurigen Lieder, sehr gerne. In meiner Familie, in der Kindheit, wenn das Radio lief, war es meiner Erinnerung nach Ö3 und Österreich Regional, das jetzige Radio Wien. Leider, aber ich mache es meinen Eltern nicht zum Vorwurf, Oper, Operette, damit bin ich nicht groß geworden, ja, halt Arbeiterfamilie im 23. Bezirk, sodass ich erst irgendwann im Erwachsenenleben begonnen habe, Ö1 zu hören und da ein bisschen Opern etc. Zu hören, was, also klasse, nicht, sagen wir weniger Opern, mehr instrumental, also es gibt ja so viel schöne klassische Musik,
so die man immer hören kann. Breit gefächerter Musikgeschmack, also vom Arbeiterlied bis zur Klassik, haben sie alles. Und den Film, haben die da etwas Besonderes?
Ja, das bricht jetzt ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, aber mein Lieblingsfilm ist tatsächlich die Blues Brothers, der ein Musikfilm ist, und diese Art von Musik, also Blues und so sowas, das höre ich dann auch ganz gerne.
Ja, was ich eigentlich nicht fragen kann, weil ich, es sind glaube ich 3.000 oder 4.000 Bücher, also Lieblingsbuch wird wahrscheinlich schwierig für Sie sein.
Rapid hat vor ein paar Jahren im Fanshop ein Stammbuch verkauft, so wie wir es in der Volksschule hatten, also unsere Generation jedenfalls noch, wo Lieblingsfilm, also genau die Dinge, die Sie jetzt abfragen, auch ab Lieblingsspeise und so weiter und so fort. Das habe ich mir damals gekauft, um es meinen Freunden und Freundinnen zu geben, die sich da alle eingetragen haben, auch Bezirksvorsteher Gerald Bischoff steht da drinnen. Und da wird auch nach dem Lieblingsbuch gefragt und da habe ich für mich damals reingeschrieben vom Jaroslav Hašek, Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig. Und das, ja, weiß nicht, vor 20, 25 Jahren oder so, habe ich das als mein Lieblingsbuch analysiert, definiert und würde es noch immer als solches bezeichnen, weil es historisch ist, es ist kritisch und es ist humorvoll.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, ein bisschen ein Schweig steckt in Ihnen auch drinnen, nicht?
Das ist, ja. Also ich war selbstkritisch zurückblickend, ich war immer ein aufgewecktes Kind, wenn ich etwas, also eine der Fragen ist, was hätten Sie anders gemacht? Ich hatte lange Jahre ein zu loses Mundwerk und ich habe sicherlich in meinem Leben Menschen unabsichtlich beleidigt, indem mir was rausgerutscht ist, wo der Spruch gilt, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Wer immer das jetzt auch hört, der je von mir beleidigt wurde, ich nehme es zurück mit großem Bedauern. Wenn man älter wird, wählt man seine Worte bedachter, redet auch nicht mehr so viel. Aber ja, über mich selbst lachen und über gute Witze lachen, tue ich schon.
Wenn Sie eine Schlagzeile gerne über sich lesen würden, Sie sind ja sehr ein zeitungsaffiner Mensch, was wäre das für eine Schlagzeile, die Sie gerne hätten?
Habe ich nachdenken müssen. Sie kennen das Gratisbuch, das jedes Jahr von der Stadt Wien herauskommt, 100.000 Bücher. Und die Schlagzeile, die ich gern lesen würde, wäre Gratisbuch der Stadt Wien, heuer von Gerald Nessler.
Nein, mal schauen, ob das noch kommt.
Ganz bescheiden, ganz
bescheiden. Also vielen, vielen Dank für das. Das ist wirklich sehr, sehr interessante Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Danke.